Hörgespräche. Sinnvolles aus dem Leben.
Hallo, herzlich willkommen bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Ich bin Carola Gausdorf, freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben schon sehr, sehr unterschiedliche Gäste bei uns gehabt, hier an unserem roten Sessel. Unsere Gäste stammen aus dem Entertainment-Bereich, Kunst und Kultur, Sport, aus der Medizin hatten wir schon sehr viele Gäste da, Ärzte und Cochlea-Implantat-Patienten. Heute tauchen wir ein in die Welt des Hörens, ganz besonders spannend, der Töne und auch des Lärms, in die Welt der Akustiker. Freue mich sehr, dass er da ist. Dr. Bernhard Laback haben wir eingeladen. Schön, dass Sie da sind.
Herzlich willkommen.
Er ist Wissenschaftler für Psychoakustik und experimentelle Audiologie am Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Was bedeutet Hören für Sie?
Für mich ist Hören so der Zugang zur Umwelt eigentlich. Also ohne Hören bin ich komplett isoliert. Man kann das ja leicht ausprobieren, indem man mal die Ohren verschließt. Man fühlt sich komplett einsam und isoliert. Also für mich ist Hören der Nabel zur Welt sozusagen, wenn man so will.
Also ganz, ganz wichtig. Ja. Wir gehen aber nicht so gut mit unseren Ohren um, oder? Mit unserem ganz wichtigen Sinnesorgan.
Ja, also das Bewusstsein für die, ja, sag ich mal, Sensibilität unseres Gehörs nimmt schon ein bisschen zu in den letzten Jahren, aber es ist nach wie vor so, dass viele nicht so genau wissen, was sie ihrem Gehör antun, wenn sie längere Zeit irgendwo auf irgendwelchen extrem lauten Konzerten ohne Hörschutz sind und vielleicht noch alkoholisiert.
Wie hängt das zusammen?
Alkohol, ja, also wenn man unter Alkoholeinfluss ist, ist man nochmal gegenüber Lärm gefährdeter sozusagen, weil einfach im Innenohr die Haarzellen dann schneller zu einer Sauerstoffunterversorgung kommen und daher dann auch eher bleibende Hörschäden zustande können.
Und genau kommt. Das passiert bei Popkonzerten oder genau, ganz lauten Konzerten, dass man ein bisschen was trinkt und dann auch noch laute Musik hat. Also die Kombination ist ganz schlecht.
Genau, und es kommt auch noch der Faktor hinzu, dass man ja unter Alkoholeinfluss vielleicht nicht so sehr realisiert, dass es jetzt ein gefährlich lauter Pegel ist und vielleicht irgendwie so halb verträumt irgendwo im Eck hängt, und also im Vergleich zum hellwachen Zustand nicht.
Mhm. Wann hören wir am besten und wann nimmt das Ganze ab, die Kurve beim...
Jetzt übers Lebensalter?
Ja, würde mich interessieren.
Das ist eine sehr interessante Frage. Also man hört ja schon im Mutterleib, also circa im 5. Schwangerschaftsmonat, wo die Gehörknöchelchen voll ausgebildet sind, hört man zum ersten Mal. Und ab da sozusagen geht's mal bergauf. Das Gehirn lernt immer besser, dann mit Schallreizen umzugehen. Am Anfang hauptsächlich die Grundfrequenzen der Mutter, und natürlich kommen da immer mehr andere Stimmen hinzu, wenn man mal auf der Welt ist. Und dann geht es eigentlich sozusagen noch bergauf bis circa, kann man sagen, zum 16. Lebensjahr. Also es gibt mittlerweile, das weiß man noch gar nicht so lange, gibt es einige Studien, die zeigen, dass unser räumliches Hören, also die Fähigkeit, also Schallquellen im Raum zu orten und vor allem auch Schallquellen zu trennen, also sich zum Beispiel auf eine Schallquelle zu fokussieren und andere Schallquellen auszublenden, was ja extrem wichtig ist auf jeder Cocktailparty oder jedem gesellschaftlichen Ereignis. Diese Fähigkeit, die ist erst mit 16 Jahren circa voll entwickelt.
So spät erst eigentlich.
Genau, und dann hat man vielleicht noch 2 Jahre und dann geht es eigentlich schon wieder bergab.
Was mit 18 nimmt das Ganze schon wieder ab?
Ja, es ist natürlich, kann man nicht so ganz genau sagen jetzt, aber im Allgemeinen sagt man so, man misst also ganz gezielt mit 18-Jährigen sozusagen Referenzhörkurven, weil da weiß man, dass man da sehr gut hören kann, und danach kann es bergab gehen. Also und das Tempo, mit dem es bergab geht, ist halt sehr unterschiedlich. Bei manchen tritt altersbedingte Schwerhörigkeit schon mit in den 30ern auf vielleicht. Bei anderen, andere hören noch mit 80 sehr, sehr gut. Also das hat natürlich verschiedene Faktoren von genetischen Dispositionen bis zu auch natürlich Umwelteinflüssen, ob man viel in lärmbehafteten Umgebungen arbeitet oder eben auf Rockkonzerte geht, was auch immer macht. Ja.
Aber das hat sich wahrscheinlich auch geändert, weil seit es eben diese, früher hat man eben Discman gehört, oder jetzt hört man aber fast, man sieht die Jugend ja nur noch mit Kopfhörern in den Ohren, die ja sehr klein schon sind, oder sie haben sich da so richtig große, dicke Kopfhörer auf. Das ist natürlich alles schlecht für die Jugend, dass die Jugend, wenn Sie sagen, der junge Mensch ist erst mit 16 richtig vom Gehör ausgegangen, geprägt, oder?
Ich meine, mit Kopfhörer hören ist es nicht per se schlecht, muss man sagen. An sich ist, es zählt eigentlich nur, welcher Schalldruck einfach am Trommelfell auftrifft. Ob der jetzt über Lautsprecher kommt oder über Kopfhörer, ist eigentlich prinzipiell egal. Natürlich ist es schon so, dass Leute mit Kopfhörern tendenziell vielleicht öfter lauter hören, weil sie sich halt dann nicht so sehr andere stören damit und eher hemmungsloser laut hören. Und natürlich auch bei Kindern ist es nicht gefährlich, weil gerade Kinder haben oft noch nicht so ein Gefühl dafür, was ihnen gut tut.
Von der Lautstärke her, meine ich, ja.
Und zum Glück gibt es ja da mittlerweile auch schon so Schutz, also maximale Pegel, die nicht überschritten werden dürfen. Kann man natürlich umgehen, aber im Allgemeinen funktioniert das ganz gut. Aber im Prinzip kann man sagen, dass es ist die Frage natürlich, warum sich Leute so freiwillig so hohen Schallpegeln aussetzen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie man auch mit anderen Gefahren gerne spielt. Ne? Es ist vielleicht ist nicht so etwas, was nur aufs Gehör bezogen ist. Ich glaube, wir Menschen haben gern so den Umgang mit dem Grenzwertigen vielleicht so ein bisschen, oder? Wenn man das jetzt so philosophisch betrachten will.
Ja, aber es ist so diese unsichtbare Gefahr. Ne? Weil das passiert ja nicht gleich, dass man schlecht hört. Ne? Das dauert ja über Monate, Jahre.
Ja, das stimmt.
Wie muss man aufpassen? Wie bringe ich einem Kind bei, pass auf dein Gehör auf.
Ja, wie macht man das? Ja, das ist das Tückische beim Gehör, eben, dass der Hörverlust im Allgemeinen schleichend auftritt. Mhm. Ich meine, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel beim Knalltrauma, wenn man neben einem Silvesterböller zum Beispiel, vielleicht auch noch alkoholisiert, sich befindet, da kann es passieren, dass man von einem Tag auf den anderen wirklich schlechter hört. Aber die meisten lärmbedingten Hörschäden entstehen graduell über viele Jahre. Da gibt es sogar Fälle, wo Leute über 20 Jahre zum Beispiel keine Kopfhörer tragen, wenn sie neben Triebwerken von Flugzeugen arbeiten und dann plötzlich, wenn sie in Pension gehen, abrupt sehr, sehr schlecht hören können. In anderen Fällen läuft die Kurve langsam ansteigend, da gibt es alle möglichen Varianten.
Aber wie kann man jetzt einem Kind oder einem Teenager erklären, aufpassen?
Genau, das war die ursprüngliche Frage. man kann vielleicht, ich glaube, dass die
Verbieten Erziehung geht zum, schwer.
Ja,
ne?
Klar. Ich glaube, man soll es eher auf die positive Art machen. Also eher einfach die, wie soll ich sagen, die Faszination des Hörens den Kindern schon früh näher bringen. Mhm. Also ich finde überhaupt das Hören so heutzutage in unserer Multimedia-Welt schon ein bisschen unterrepräsentiert ist. Das Visuelle ist ja sehr dominant in der ganzen Online-Welt. Und ich denke, dass es wichtig wäre, dass man schon kleinen Kindern einfach viel vorliest, einfach ohne Bild, einfach nur hören, Hörbücher. Ich merke das mit meiner kleinen 3,5-jährigen Tochter. Also wenn ich ihr so Bilderbücher vorlese, ist sie natürlich schon mal fasziniert. Und wenn man dann ein Buch hat, wo es nicht mal Bilder gibt, dann ist sie besonders fasziniert. Und wenn dann einfach die Vorstellung noch ins Spiel kommt, die Fantasie. Und ich denke, das muss man auch einfach mehr trainieren. Und wenn man dann den Kindern klar macht, wenn ihr nicht auf euer Gehör schaut, dann geht das irgendwann gar nicht mehr. Ja, aber es ist schwierig. Es ist schwierig.
Kopfhörer für Kinder?
Finde ich nicht per se schlecht.
Aha.
Finde ich nicht per se schlecht. Man muss natürlich schon schauen, immer wieder, was die Kinder denn da so hören, bei welchen Lautstärken sie hören. Mhm. Aber an sich, ich glaube, man kann Kopfhörer nicht mehr aus unserer Welt wegnehmen. Das ist einfach unrealistisch,
würde ich aber sagen. Aber es ist nicht per se schlecht, weil man vielleicht sagt, kleine Kinder mit Kopfhörer.
Ist nicht per se schlecht, wie gesagt, also rein vom Akustischen her ist es kein Problem.
Sie haben naturwissenschaftlich orientierte Musikwissenschaft mit Schwerpunkt Psychoakustik an der Uni Wien studiert. Parallel dazu auch Tontechnik am Institut für Elektroakustik und elektronische Musik an der angewandten Kunst. Ihre Dissertation hat schon ein bisschen den Werdegang gezeigt, nämlich Musikwahrnehmung bei Schwerhörigkeit. Das war schon ein Thema, das Sie scheinbar sehr, sehr lange interessiert.
Genau.
Haben Sie schon festgelegt, früh gewusst, in welche Richtung es geht, oder?
Gar nicht so früh. Also es war bei mir eigentlich alles auf mich. Ursprünglich wollte ich mal Medizin studieren. Dann habe ich, haben wir dann die Berater bei den Studien Beratungsstellen abgeraten, weil das so aussichtslos war damals.
Überlaufen
damals, ja genau. Da habe ich mal sogar ein Semester Architektur studiert. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, irgendwie, das ist nicht so das, wo ich mich so ganz vertraut fühle. Ich habe immer musiziert schon, also schon früh begonnen, Gitarre zu spielen und dann auch später in Bands und so. Also ich habe schon einen Bezug zu Akustik und Musik gehabt und irgendwann kam dann so die Idee, so es sollte doch irgendwas in Richtung was mit Hören, Akustik zu tun hat. Und so bin ich dann mir gedacht, ich muss diesen Weg erst langsam mir erarbeiten und habe das dann über doch einige Jahre dann eben zuerst mal über das Musikwissenschaftsstudium, Tontechnik, Toningenieur und dann eben Richtung, da kam irgendwann der Moment, wo ich mir gedacht habe, da bin ich, glaube ich, in der Bibliothek gesessen an der Uni und habe gedacht, eigentlich das Thema Musik hören und Hörschäden ist eigentlich, darüber weiß man doch relativ wenig, das wäre eigentlich ein großes Thema. Und habe ich dann begonnen und dann kam ich aber dann über Umwege, reden wir vielleicht eh noch später dann, zu den Cochlea-Implantaten auch. Also das war dann erst nach der Dissertation dann. Ja.
Sind da wenig Wissenschaftler am Werken, Akustiker?
Also
ist
generell
das noch ein Gebiet, das relativ unerforscht ist?
Also an sich, die Hörforschung ist schon ein großes Forschungsgebiet. Im Vergleich zur visuellen Forschung ist es recht klein, aber insgesamt sind da schon weltweit viele, viele tausend Menschen tätig in dem Bereich. Also, und es ist ein hochgradig interdisziplinäres Gebiet, wo man also von Psychologie, wo ich ja nämlich auch später habilitiert habe, bis zu also Neurowissenschaften, Sprachwissenschaften, Musikwissenschaft eben, bis Signalverarbeitung, das spielt alles irgendwie rein und erst durch diese Zusammenarbeit ist es dann wirklich möglich, dass man dann auch dorthin kommt, wo ich jetzt forsche, sozusagen eben mit Cochlea-Implantaten.
Das Schallforschungsinstitut arbeitet seit Jahren schon mit der Firma Medell zusammen. Genau. Ihr habt auch viele Studien in Zusammenarbeit gemacht, die auch zum Teil finanziert waren. Wie viele Studien haben Sie da schon in den letzten Jahrzehnten?
Das habe ich nie abgezählt. Das ist schwer. Also das läuft alles so verschachtelt ineinander über die Jahre. Also wie viele kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber es sind schon etliche, paar Dutzend. Also ja, schwer zu sagen.
In erster Linie geht es um die Möglichkeiten und Grenzen des räumlichen Hörens mit Cochlea-Implantaten. Genau. Ja. Dieses räumliche Hören, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Mhm. Wenn man jetzt eine bilaterale Versorgung hat, also auf beiden Seiten, wie ist das mit dem räumlichen Hören? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man absolut keinen Bezug hat zu sowas?
Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man wenn man ein Auge zumacht und mit einem Auge sozusagen seine Umwelt beobachtet, dann ist es merkt man ziemlich schnell, dass man da ziemlich eingeschränkt ist in der räumlichen Wahrnehmung, der tiefen Wahrnehmung. Natürlich gewöhnt man sich dran. Es gibt viele Menschen, die nur ein Auge haben und sehr gut damit leben können, auch sogar Auto fahren können mit extra Zulassung. so ähnlich kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man mit einem Ohr nur hört. Und interessanterweise haben die Krankenkassen lange Zeit auch nur, also zum Beispiel für Hörgeräte, nur ein Ohr bezahlt, das andere nicht. Bei Brillen wird auch nicht viel bezahlt, aber zumindest dann, wenn dann gleich beide Augen.
Ja.
Aber und so kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie sich das so anfühlt. Man ist halt sozusagen, vor allem diese räumliche Komponente, die ist weg und man ist so ganz ist so auf eine Dimension sozusagen reduziert ein bisschen. Ja.
Es ist ein Zusammenspiel zwischen Gehirn und Ohr, diesen Nerv. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das Gehirn aktiv werden muss? Dieses Zusammenspiel.
Jetzt in Bezug auf Cochlea-Implantate?
Ja, genau.
Ja, also da muss man vielleicht noch erklären, eben, was ein Cochlea-Implantat so generell macht. Also Cochlea-Implantate sind also Prothesen für Menschen, die hochgradig schwerhörig sind, ursprünglich eigentlich nur für taube Menschen konstruiert. Mittlerweile wird es auch für stärkere Hörschäden eingesetzt. Und dabei wird sozusagen das Innenohr komplett umgangen. Und normalerweise im Innenohr werden also die akustischen Schallwellen umgewandelt in also elektromechanische Prozesse, die dann letztlich so zu neuronalen Spikes, das sind diese klassischen Nervenaktionsmuster, werden normalerweise erzeugt im Innenohr. Und dieser Prozess wird umgangen, weil eben bei den allermeisten Hörschäden diese elektromechanische Umwandlung nicht funktioniert im Innenohr. Und da wird jetzt also das Innenohr elektrisch direkt angeregt mit elektrischen Pulsen. Und natürlich muss einmal das akustische Signal so aufbereitet werden, dass das sozusagen der Hörnerv und anschließend natürlich unser Gehirn dann auch entsprechend dekodieren kann und damit etwas anfangen kann. Also man versucht sozusagen diese Muster so zu gestalten, diese elektrischen Anregungsmuster, dass am Ende dann in der neuronalen Anregung es möglichst ähnlich ist wie beim akustischen Hören. Aber es gibt natürlich dabei einige Grenzen. Aber weil Sie angesprochen haben, wie unser Gehirn sozusagen, was unser Gehirn da leisten muss, also das muss einiges natürlich leisten, weil man bekommt das im Moment noch nicht so hin, dass dieses Anregungsmuster ganz normal und natürlich ist. Daher muss das sozusagen das Gehirn das dafür kompensieren und sich erst gewöhnen an diese neuen Signale. Das dauert mal ein bisschen länger, mal geht es auch sehr schnell. Das
ist was
sehr
ist schnell, was dauert länger?
Also es gibt Patienten, die können vom Ersteinschalten des Implantats schon wunderbar verstehen. Andere brauchen ein Jahr vielleicht auch. Also es bewegt sich irgendwo in diesem Zeitraum. Also ja, kann man sagen. Also es ist eine große Bandbreite. Es hängt auch immer davon ab, natürlich, wie, ja, von den Gegebenheiten, von wie lange jemand vielleicht ertaubt war, wie früh in der Kindheit er schon ertaubt war. Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Vorteil ist, wenn man schon als Baby eingesetzt bekommt?
Genau, wenn man sehr früh, also wenn man schon von Anfang an taub ist, dann ist es ein Vorteil, wenn man möglichst früh implantiert wird, weil unser Gehirn dann einfach mit diesen neuen Signalen einfach richtig aufwachsen kann und sich da optimal anpassen kann. Mhm. Und wenn man in der Kindheit noch eine Zeit lang taub war, ja, dann ist es halt mehr Aufwand fürs Gehirn sozusagen, dafür zu kompensieren dann später.
Aber es funktioniert?
Es funktioniert, wenn dieses Zeitfenster nicht zu lange war. Also wenn man also 6, 7 Jahre nicht gehört hat in der Kindheit, dann ist es eigentlich normalerweise zu spät.
Mhm. Ja. Die Musikwahrnehmung funktioniert mit dem Cochlea-Implantat genauso, wie wenn ich jetzt hören würde, natürliches Hören, normales Hören?
Nein, das klingt schon sehr anders.
Ja,
also
wie?
An sich, Cochlea-Implantate sind eigentlich derzeit zumindest schon für Sprache konstruiert und optimiert.
Ja.
Es hängt ganz stark von der Art der Musik ab. Also so zeitliche, rhythmische Komponenten kommen also sehr, sehr gut rüber. Also wenn ich Ihnen zum Beispiel jetzt so Techno-Musik vorspiele, so mit ganz viel rhythmischen Strukturen, aber wenig so Melodie und wenig Harmonieninformation, das klingt eigentlich sehr ähnlich, wenn man das simuliert. Also man kann das auch akustisch simulieren, wie das klingt. Ah. Das klingt eigentlich durchaus sehr ähnlich. Wenn ich Ihnen aber jetzt zum Beispiel ein Streichquartett vorspielen würde, dann klingt das schon sehr, sehr anders. Wobei da auch ein ganz starker Gewöhnungseffekt ist. Also im ersten Moment klingt das ganz anders und man kann sich aber dann einhören. Und es gibt also mittlerweile viele Implantatträger, die also Musik hören lieben und auch einige spielen auch aktiv in Instrumente. Also es geht. Es ist halt nur viel Übung und viel Wille. Aber man muss auch sagen, da ist noch sehr viel Entwicklungsbedarf, also dass man das noch die Systeme einfach für Musikwahrnehmung weiter optimiert.
Und da gab es auch Studien dazu,
weltweit gibt es da einige Ansätze, das weiterzutreiben und zu verbessern. Und da wird sich auch sicher in den nächsten Jahren einiges tun. Also da kann man einige Verbesserungen erwarten, durchaus, absolut. Ja.
Also CE-Patienten hören anders Musik, als wenn ich das jetzt mache.
Die hören also die Signale klingen einfach anders und natürlich, unser Gehirn ist extrem plastisch und kann, also da kommt auch irrsinnig viel Vorstellung hinzu. Also zum Beispiel, es gibt ja auch, Musiker können ja aus einer Partitur lesen und sich dabei die Musik vorstellen zum Beispiel. Mhm. Also das zeigt schon, dass man braucht im Extremfall nicht mal unbedingt wirklich den akustischen Input, um Musik zu hören, unter Anführungszeichen.
Ach so,
natürlich ist es ein Unterschied, ob man es jetzt wirklich hört oder ob man es sich nur vorstellt. Aber warum ich das erwähne, ist, weil es reicht dann oft auch, wenn man vielleicht nur so Fragmente von Informationen bekommt und man vielleicht aus seiner Erinnerung von früher kann man sich dann vorstellen, wie das denn in seiner vollen Klangtiefe dann klingen würde. Also da ist durchaus, das hängt auch sehr stark von der kognitiven Verarbeitung ab, wie man damit umgeht, dann auch mit diesen reduzierten Signalen.
Also das Cochlea-Implantat ist vorwiegend für Sprache konzipiert?
Also Sprache, ich würde natürlich auch Umweltgeräusche, aber Musik ist ja, muss man auch dazu sagen, ein extrem anspruchsvolles, komplexes Signal. Es gibt ja kaum so komplexe Signale und mit sehr viel Frequenzinformation. Es spielen verschiedenste Instrumente gleichzeitig überlappend. Das ist natürlich schon sehr, sehr aufwendig, das auch wirklich zu dem Hören auch zu vermitteln. Also man kann auch so ein bisschen sagen, Musik hören ist so eine Art von Luxusfunktion des Gehörs, sagen ja auch manche Hörphilosophen. Und kann man jetzt natürlich so oder so betrachten. Es gibt auch andere, die sagen, also Musik ist so der Ursprung unserer ganzen menschlichen Kommunikation. Ich glaube persönlich nicht ganz dran, aber sei es drum. Aber jedenfalls ist Musik sicher ein sehr anspruchsvolles Signal und das erfordert auch entsprechend Aufwand, das dann sozusagen gut zu übermitteln.
Also üben und verschiedene Richtungen auch hören, oder? Dass man sich einhört in Popmusik,
ja,
Barockmusik, in
das natürlich
Technomusik.
Sowieso. Weil das ist ja auch schon bei Normalhörenden der Fall. Wir wissen ja alle, wenn man einen Musikstil noch nicht kennt, dann ist es für uns meistens nicht besonders genussvoll. Erst wenn wir eingehört sind in irgendeinem Musikstil, dann können wir es auch einigermaßen genießen. Also das ist, ja, und genauso ist es auch, vielleicht kann man sich sogar so vorstellen, dass als Hörgeschädigter muss oder als Implantatträger muss man sozusagen die Musik so neu lernen, wie auch vielleicht andere Normalhörende einen komplett neuen Musikstil lernen. Natürlich ist es jetzt ein vereinfachter Vergleich, ja,
aber so verstehen wir es vielleicht auch leichter. Ja, ja. Genau. Es gibt auch sehr viele Mythen, wie zum Beispiel die Stimmen klingen so blechern, so metallisch, so Mickey Maus-mäßig. Stimmt das?
Ein bisschen. Also es gibt einen Effekt, der ist wirklich gut dokumentiert. Also wenn man Implantate zum ersten Mal einschaltet, dann hört sich alles sehr, sehr hoch an in der Tonhöhe. Das geht eigentlich so gut wie allen so. Und interessanterweise wird das im Laufe der Jahre dann oder des ersten Jahres vielleicht, nimmt das aber dann immer mehr ab und normalisiert sich. Und das klingt dann nach einem Jahr oder vielleicht auch schon früher, also völlig normal. Das ist ein Phänomen, das noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden ist. Aber also insofern stimmt das mit der Mickey-Maus-Stimme schon bis zu einem gewissen Grad.
Mhm. Bei Implantaten. Schreckt aber manche dann vielleicht ab.
Das stimmt. Da muss man auch wirklich schauen, dass wenn man bevor man also ein Implantat bekommt, dass man nicht jetzt da den Menschen oder den Kandidaten sagt, dass das nachher alles klingt wie vorher. Muss sich schon darauf vorbereiten, dass das zunächst mal ganz anders klingt, aber dann eben man sich ganz stark dran gewöhnt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das heißt, die Höhe bleibt, aber man gewöhnt sich nur dran?
Nein, sogar die Höhe nimmt ab.
Also die Höhe nimmt ab?
Genau, das habe ich, was ich vorhin gemeint habe. Also das ist wirklich von der Mickey-Maus-Stimme dann immer normaler und tiefer wird. Das ist tatsächlich ein interessanter Effekt.
Wie kann man das erklären, weiß man noch nicht.
Ja, da gibt es mehrere Erklärungsansätze. Ja, tue ich mir jetzt schwer, das so auf die Schnelle zu vermitteln. Es wäre jetzt relativ aufwendig, dann auszuholen. Vor allem, es ist auch nicht ganz klar eigentlich. Ja.
Okay. Ja. Fallen Ihnen noch welche Mythen ein, die jetzt im Zusammenhang mit Cochlea-Implantaten sind?
Mythen?
Ja, wo Sie jetzt sagen, das stimmt gar nicht.
Vielleicht würden manche meinen, dass man mit Cochlea-Implantaten schlechter hört als mit Hörgeräten.
Stimmt das?
Aber das stimmt, kann man es auf keinen Fall so sagen. Es ist sogar im Gegenteil, also bei hochgradigen Hörverlusten ist es so, dass man mit modernen Hörimplantaten eigentlich höhere Erfolge erzielt als mit konventionellen Hörgeräten. Und insofern stimmt das ganz sicher nicht, dass man mit Hörgeräten besser hört als mit Hörimplantaten oder mit Cochlea-Implantaten. Ja, ich glaube, das fällt mir so auf die Schnelle als...
Lokalisieren ist vielleicht noch so ein Stichwort irgendwie. Man sagt ja auch, dass Nutzer von Cochlea-Implantaten sehr gut lokalisieren. Speziell jetzt auf das Produktmodell. Warum? Wieso ist das?
Naja, lokalisieren ist ja im Zusammenhang mit räumlichem Hören zu sehen. Und das ist halt auch bei Medell, war halt schon früh ein Forschungsschwerpunkt. Man hat sehr früh begonnen, auf beiden Ohren zu implantieren. Und daher war auch sozusagen Schalllokalisation immer ein großes Thema auch. Bei Medell jetzt konkret, ja.
Sie haben gesagt, einige Zeit lang oder früher war es so, dass man nur ein Cochlea-Implantat eingesetzt hat,
genau.
Weil es halt so war, warum auch immer.
Ja, gut, in der Frühzeit waren wir schon mal froh, wenn man überhaupt...
Von welcher Zeit sprechen wir da, von der Frühzeit?
Also begonnen hat so in den, so kann man sagen, 70er Jahren, da hat es so richtig ernsthaft begonnen. Es gab zwar schon ganz frühe Versuche, wo sich also zum Beispiel Alexandra Volta, der italienische Naturforscher, der hat sich zum Beispiel so eine Flüssigkeit ins Ohr gesetzt und hat das Ganze unter Strom und mit einer Batterie sozusagen unter Strom gesetzt und hat damit Höranregungen verursacht. Das ist schon vor 250 Jahren. Aber das kann man jetzt noch nicht direkt als Cochlea-Implantat bezeichnen. Aber so richtig hat es in den 70er Jahren begonnen und da war es halt dann so, dass am Anfang man einfach froh war, dass man nur mit einem Ohr einfach mal eine Art auditorische Wahrnehmung zustande bekommt. Und man war dann eigentlich recht überrascht, dass man relativ schnell auch schon also damit einige Silben unterscheiden konnte, noch kein freies Sprachverständnis, aber jedenfalls man war noch weit entfernt von räumlichem Hören. Und irgendwann natürlich, als dann das Sprachverstehen immer besser wurde mit dem einen Implantat, war natürlich die naheliegende Frage, warum eigentlich nur auf einem Ohr? Wir haben ja zwei Ohren und das hat einen guten Grund, warum wir zwei Ohren haben. Und dann hat man halt begonnen, binaural oder bilateral zu implantieren.
Ja. Seit wann ist das ungefähr?
Das hat so in den, späten 90er, Anfang 2000, also in der Zeit.
Da wurde es dann Usus, dass man sagt.
Also dass es dann wirklich auch von der Krankenkasse bezahlt wird, das hat dann noch ein bisschen gedauert. In Österreich waren wir da zum Glück sehr schnell. In anderen Ländern hat es teilweise länger gedauert. Aber wir sprechen da jetzt so vielleicht von 15 Jahren, wo es wirklich in den vielen westlichen Ländern auch wirklich auf beiden Ohren gemacht wird.
Ja. Wenn jetzt Eltern gerade die Diagnose ihres Kindes bekommen haben, das Kind ist taub, was würden Sie ihnen raten? Sie sitzen an der Quelle, Sie wissen, wie solche OPs ablaufen, Sie wissen, wie die Produkte funktionieren.
Naja, also das Um und Auf ist natürlich, sich zu erkundigen, welche Möglichkeiten gibt es jetzt in Richtung Implantation. Mhm. Bei den allermeisten Hörschäden, die genetisch von Geburt an bereits wirken, kommen zum Glück Cochlea-Implantate in Frage. Das heißt, der Gang zur HNO-Klinik ist sozusagen vorgegeben. Und ich denke, ja, dass die allermeisten da also jetzt ihrem Kind das Hören ermöglichen möchten. Es gibt natürlich auch die Community der Taubstummen-Gemeinschaft, die halt vielleicht jetzt ihren Kindern jetzt nicht unbedingt das Hören ermöglichen wollen, aber das ist eine kleine Minderheit im Grunde und daher ist es eigentlich in den meisten Fällen sozusagen dann hauptsächlich die Frage, ab welchem Alter kommt es in Frage? Gibt es irgendwelche Faktoren, die dagegen sprechen, um das alles abzuklären und ansonsten möglichst bald implantieren? Ja. Also natürlich ist das eine wichtige Entscheidung und die muss man sich sehr gut überlegen, aber an sich führt wahrscheinlich kein großer Weg dran vorbei, würde ich mal sagen, aus meiner Sicht sagen.
Ja. Und Sie haben ja doch sehr viel mit Cochlea-Implantat-Patienten zu tun. Sie wissen, dass es funktioniert.
Genau, ja. Ja, wir haben,
und dass die sehr zufrieden sind.
Wir machen regelmäßige Experimente, Hörexperimente und also wir sind immer wieder fasziniert, wie gut man damit hören kann. Also wenn alles sehr gut läuft und in den meisten Fällen läuft auch alles sehr gut.
Mhm. Was für ein Experiment machen Sie derzeit?
Derzeit machen wir eine Studie, da geht es darum, unter welchen Umständen man zwei Schallquellen, die man gleichzeitig präsentiert, trennen kann und welche Mechanismen da zum Tragen kommen und insbesondere auch inwieweit da räumliche Informationen eine Rolle spielt. Und da wir uns ja auf das Schalllokalisieren und Trennen von Schallquellen spezialisiert haben, ist das sozusagen jetzt ein ganz wichtiger Schritt. Da geht es also vor allem auch darum, inwieweit die Zeitdifferenzen zwischen den Ohren auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Tonhöhenunterschiede beitragen, dass wir mehrere Quellen trennen können und quasi uns auf eine Person konzentrieren können, währenddessen wir eine andere Quelle ausblenden sozusagen. Das ist eine Fähigkeit, die wir als Normalhörende sozusagen schon lernen, sehr früh lernen. Mhm. Wie gesagt, bis 16 Jahren circa herausbilden. Und die man mit, wenn man jetzt Cochlea-Implantate trägt, zunächst nicht so gegeben hat. Und wo auch mit den derzeitigen Systemen noch Grenzen sind. Und da arbeiten wir jetzt also an den Grundlagen, um das mit zukünftigen Systemen dann hoffentlich verbessern können, diese Fähigkeit.
Und der Altersschnitt bei Ihrer aktuellen Studie?
Der Altersschnitt der Probanden.
Sicher auch junge Teilnehmer, oder?
Wir haben ja, also an sich, üblicherweise beginnen wir also erst im Erwachsenenalter zu testen. Mitunter mal auch mit vielleicht 16-Jährigen, aber im Normalfall sind es also Erwachsene. Und da haben wir die ganze Bandbreite von 18 bis, wir hatten auch schon über 80-Jährige bei uns. Also kommt eigentlich alles in Frage. Solange die Personen kognitiv in der Lage sind, die Experimente zu verstehen, ich meine, sind meistens nicht schwer verständlich, und auch sozusagen das Durchhaltevermögen haben, also sind doch dann längere.
So was dauert.
Das dauert schon, ja, aber die meisten kommen gerne zu uns.
Also. noch sind Hörgeräte dem natürlichen Hörsinn unterlegen, doch das könnte sich in Zukunft ändern. Sie haben aufhorchen lassen, dass es möglich wäre, Implantate direkt an das Gehirn anzuschließen, das sogenannte Supergehirn. Super Gehör, sollte auch stabiler sein. Was ist das? Wovon reden wir da?
Ja, da bin ich mal gefragt worden vor ein paar Monaten bei einem Interview, wo die Zukunft der Cochlea-Implantate liegt.
Genau.
Und also es gibt da einen Ansatz, der schon länger diskutiert wird, aber jetzt wirklich in ernsthafte Reichweite kommt, wo also die Elektroden des Implantats nicht in der Schnecke, in der Hörschnecke, der Cochlea sitzen, sondern schon eine Stufe drüber sozusagen, also direkt am Hörnerv. Und da gibt's, also man ist momentan so weit, dass im Tierversuch kann man das also sehr gut anwenden, funktioniert wunderbar. Man bekommt damit unglaublich gute Ergebnisse. Man kann also viel mehr Frequenzen gleichzeitig kodieren damit. Man braucht weniger Strom. Man hat einen viel größeren Dynamikbereich von ganz leise bis ganz laut. Man kann Tonhöheninformationen viel besser wahrnehmen, also höchstwahrscheinlich auch räumliche Informationen. Das Ganze ist aber noch nicht am Menschen sozusagen zugelassen. Sind noch einige Schritte notwendig, um das wirklich auch dann am Menschen klinisch verfügbar zu machen. Also es ist noch wirklich im Versuchsstadium. Aber ich denke mal, in die Richtung wird es gehen in Zukunft und das wird wahrscheinlich ein großer Meilenstein sein. Aber natürlich, man kann da auch keine großen Versprechungen machen. Es kann auch immer sein, dass dann noch irgendein Stolperstein auftaucht, mit dem man jetzt nicht rechnet. Aber es werden jetzt gerade in diesem Jahr sollen so erste Versuche mit auch am Menschen stattfinden.
Wo wird das gemacht?
Ja, ich glaube, da darf ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel drüber sagen. Ich bin jetzt nicht direkt daran beteiligt, aber das ist, weiß ich, also,
und ja. An welchen Tieren? Darf man das sagen?
Bitte?
An welchen Tieren? Weil Sie sagen Tierversuche.
Also meines Wissens, die ersten Versuche wurden mit Katzen gemacht. Also Katzen sind sehr beliebte Versuchstiere für, wenn es darum geht, weil bei der Katze das, die Hörschnecke, also das Innenohr, sehr ähnlich ist wie beim Menschen.
Aha.
Hasen sind auch in den letzten Jahren recht beliebt gewesen, oder auch immer noch. Und, ja, also hauptsächlich bei Katzen, Hasen. Und wie gesagt, man ist jetzt gerade dabei, das so ein erstes Modell am Menschen zu testen.
Interessant.
In der frühklinischen Phase aber noch, ja.
Ja. Also das könnte schon in die Richtung gehen dann.
Das, wenn das würde ich persönlich so einschätzen jetzt, ja.
Also, ja. Was waren denn so die letzten bedeutenden technologischen Fortschritte, wenn Sie jetzt das Cochlea-Implantat anschauen? Das gibt schon so Milestones, oder?
Ja, also der ganz große Sprung war natürlich, als wir vom Ein-Kanal-Implantat, das in den 70er, 80er Jahren noch verfügbar war, also wo man wirklich nur einen Frequenzkanal hatte, zum Mehrkanal-Implantaten übergegangen ist. Mhm. Heute sind so Implantate mit so 12 Kanälen oder auch mehr manchmal sozusagen üblich und ja, im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass jeder zusätzliche Kanal ist ein Frequenzkanal, den man sozusagen dann zusätzlich zur Verfügung hat. Und also im normalen Gehör haben wir noch viel mehr Frequenzkanäle.
Wie viel habe ich eigentlich? Weiß ich nicht.
Ja, das wird man oft, wird oft gefragt, die Frage taucht oft auf. Man kann es nicht so eindeutig in eine Zahl festlegen, aber es ist auf jeden Fall schon in der Größenordnung vielleicht von 80, 100, so in der Größenordnung, ja. Und bei Implantaten ist man halt auf ein Dutzend vielleicht in der Größenordnung beschränkt. Mhm. Aber diese Beschränkung würde auch dann mit diesem Hörnerv-Implantat dann auch sicher massiv verbessert werden. Aha. Oder aufgelöst werden. Ja.
Frequenzerhöhung quasi dann.
Dass man dann einfach mehr Frequenzkanäle zur Verfügung hat. Man kann also dann, die Hoffnung ist, dass man dann viele unabhängige Frequenzkanäle anregen kann direkt. Und was gerade bei Musik dann auch ein Riesenvorteil wäre.
Das könnte das wieder verbessern.
Bei Musik wäre das sicher ein riesen Vorteil.
Also Sprache nicht, aber bei der Musik.
Genau, weil bei Sprache interessanterweise Sprache kann man auch mit 4 Frequenzkanälen wunderbar verstehen. Also das ist ganz
interessant. Das reicht schon.
Genau, also Sprache ist eigentlich ein relativ einfaches Signal. Das kann man relativ leicht modellieren und relativ leicht auch mit ein paar Frequenzkanälen gut übertragen. Wenn jetzt so Störgeräusche hinzukommt, ist es schon ein bisschen schwieriger. Da brauchen wir ein bisschen mehr Frequenzinformation. Und bei Musik ist es überhaupt, das ist sozusagen, wie ich schon gesagt habe, so die Luxusfunktion. Da braucht man schon etliche Frequenzkanäle, um die wirklich in aller Tiefe zu hören. Ja.
Und auch das Verständnis, das Gespür dafür, sich auch was mitspielt dann.
Das natürlich sowieso. Also, also das Gehirn hinter dem Ganzen ist so natürlich immer ganz wichtig. Also wenn man kann sagen, man kann das beste Implantat haben, wenn das Gehirn dahinter nicht mitspielt, bringt das beste Implantat nichts.
Aber das kann man vorher doch nicht testen, oder? Das weiß man doch erst, wenn es eingesetzt wurde,
na
oder?
Naja, man schaut sich schon an, ob Mensch, also jetzt, wenn, es ist schon wichtiger, gerade wenn man Kinder implantiert zum Beispiel, auch wichtig, dass die Kinder gefördert werden, dass sie Hörtrainings machen, also ganz gezielt mit dem Implantat auch wirklich hören und lernen. Und da kann man schon ein bisschen auch sich aktiv fördern. Also es ist jetzt nicht so was, was jetzt vielleicht alle Eltern gleich von sich aus machen würden. Da kann man schon viel mit Hörprogrammen auch helfen einfach. Ja.
Mhm. Ja. Das heißt, das Supergehör ist die Zukunft?
Ja, also ob man jetzt wirklich mit diesem Gehör besser, mit diesem Superimplantat dann besser hören kann, das würde ich jetzt nicht, da würde ich jetzt nicht viel darauf verwetten wahrscheinlich, aber wie gesagt, das war aus einem Interview eine eher provokante Formulierung. Theoretisch wäre es möglich, weil es ist so, dass eigentlich die Idee kam daher, wir haben in unserem Innenohr so ein paar Faktoren, die reduzieren, also könnten sogar eine Limitierung darstellen. Man könnte sich so vorstellen, dass die zum Beispiel die Frequenzauflösung, die maximale Anzahl von Frequenzen, die wir gleichzeitig hören können, oder auch die zeitliche Auflösung, wie schnell hintereinander können wir verschiedene Ereignisse auflösen. Diese Fähigkeiten könnten theoretisch zumindest mit so einem Hörnervimplantat sogar noch niedriger sein und noch besser sein. Aber praktischerweise wäre man schon sehr, sehr froh, wenn man so hören kann wie ein Normalhörender. Das sollte sozusagen das Ziel sein für die nächsten 20 Forschungsjahre, sage ich mal.
Es gibt noch viel Stoff.
Ja, es geht uns noch nicht.
Ich merke, da gibt es schon Thema. Die nächsten Studien. Die Themen, die liegen schon, ja. Die sind da, schon
ja,
da, oder?
Da liegt schon einiges in der Schublade, ja.
Geht auch sicher um die Finanzierung, dass man das auch immer finanziert bekommt, oder?
Natürlich, ja, genau. Das ist immer das, man muss dann immer halt auch irgendwelche Forschungsgesellschaften überzeugen, dass das auch wirklich realistisch ist, was man sich da überlegt. Und das
wird das dann meistens umgesetzt auch, oder ist das auch?
Nein, ich würde sagen, also wenn man sich so anschaut, wie die Forschungsförderungstöpfe, also Fonds, die halt so letztlich so die Grundlagenforschung finanzieren, wie da die Zuerkennungsraten so in den letzten Jahren sind, kann man grob sagen, dass eigentlich nur ein Drittel der Ideen wirklich umgesetzt werden. Weil der Rest einfach nicht genehmigt wird. Weil andere, also irgendwelche Gutachter meinen, das ist nicht gut genug, sozusagen.
Das kann aber auch frustrierend sein für einen Wissenschaftler absolut. Wie Sie vielleicht, wenn absolut. Man sich da was vorstellt und man macht ein Konzept und. Na,
absolut, das ist, also, kann sehr frustrierend sein, wenn man das nicht bekommt, aber das ist nun mal, ja, das ist so wie, wenn, in der Wirtschaft, das ist so wie, wenn man in der Wirtschaft halt seine Verkaufszahlen zustande bringen muss, so muss man halt als Wissenschaftler sich den Forschungsfonds gegenüber gut verkaufen, um dort halt auch Gelder zu bekommen. Ja, so kann man sich das vorstellen.
Was wünschen Sie sich jobmäßig für die Zukunft?
In Bezug auf Hörimplantate, wo natürlich mein Herzblut liegt, ein paar wirkliche Durchbrüche, sodass man insbesondere, was mir ganz wichtig wäre, dass man es schafft, dass man auch in Störumgebungen, also in lärmbehafteten Umgebungen noch gut Konversationen führen kann. Das ist im Moment. Manche Implantatträger können das erstaunlich gut, aber viele haben auch Schwierigkeiten. Da ist echt noch viel Entwicklung notwendig. Und hoffe ich mir in den nächsten Jahren schon größere Sprünge. Das wäre für mich so, wenn das mal erreicht ist, dann kann man eigentlich als Implantatforscher sich schon glücklich sein.
Ja. Großes Thema noch. Ja. Da gibt es noch viel zu tun und viel zu erforschen.
Ja, definitiv.
Dr. Bernhard Laback war das. Ich bedanke mich. Wir werden einige Tipps beherzigen. Jetzt auf die Kinder, auf das Gehör. Weniger Alkohol trinken, überhaupt bei Konzerten, wo es sehr laut ist. Gell? Das haben wir uns gemerkt. Vielen Dank für die Tipps und für die Infos. Danke, dass Sie uns das so schön erklärt haben.
Sehr gerne.
Danke vielmals für Ihr Interesse bei den Hörgesprächen Sinnvolles aus dem Leben. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
Zum Schluss Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt?
Ja, wenn ich in den Bergen im Hochgebirge mal unterwegs bin und man hat die absolute Stille und dann taucht irgendwie so ganz unerwartet zum Beispiel eine Bergdohle auf und krächzt so in die Berge rein und dann kommt der Hall zurück aus den Bergen. Das ist für mich so ein Moment, wo man dann vielleicht auch Gänsehaut bekommen kann.
Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher?
Ja, also wie ich schon erwähnt habe, man sollte sein Gehör wirklich pflegen und auch wirklich schonen. Und insbesondere an junge Eltern würde ich meinen, dass sie versuchen sollten, ihren Kindern auch wirklich das bewusste Hören zu lernen. Viel vorlesen, Hörbücher vorspielen. Da können sie durchaus mit Kopfhörern auch mal hören. Solange Sie nicht stundenlang alleine sitzen damit. Das wäre so mein Tipp.
Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen?
Ich bin über Umwege zur Hörforschung gekommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt von vornherein taub gewesen wäre, dass ich vielleicht auf irgendeinem Umweg, also auch dann zur Hörforschung gekommen wäre, weil es gibt in der, gerade im Bereich der Hörforschung einige, die selbst betroffen sind von Hörschäden. Und dann hat man natürlich eine besondere Motivation auch, sich damit zu beschäftigen. Also vielleicht wäre es dann sogar ähnlich verlaufen letztlich.